Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin auch wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger.
Hallo.
Hallo. Einen schönen Podcast führen Sie, mein junger Mann. Wenn euch dieser Podcast auch gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Gerne, wenn ihr auf YouTube schaut, gerne rein folgen, Kanal abonnieren. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback, eure zwei Parteibonzen des Herzens.
Romika-Gesichter.
Was brennt dir auf den Nägeln?
Ich muss eine Ankündigung machen, dass der Podcast irgendwann gestört werden wird. Die Getränkelieferung ist auf dem
Weg. Ach so, ich dachte schon. Nee. Fahrrad, ich dachte
ja,
schon,
neues Fahrrad. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich gerade unterm Sauerstoffzelt hänge. Nein, am Wochenende ist es tatsächlich soweit. Unsere große Alpe d'Huez-Tour mit den alten Schulfreunden in Frankreich.
Wo ist das jetzt genau? Ich will jetzt alles wissen hier. Also was ist die nächste Stadt, Ort, wo ist das?
Das ist ja wirklich, also Leute, das ist, wenn ihr wüsstet, also jedes Jahr machen wir ja so eine Aktion. Ne?
Du hättest ja schon mal das naheliegendste Krankenhaus raussuchen können zum Beispiel.
Jedes Jahr ist ja so eine, so. Ich habe dann irgendwann mal so eine Tour de France-Doku gesehen, wo auch eine Episode Alpe d'Huez gewidmet wurde. So als den legendären Anstieg. Dachte ich, ja, ist doch eine coole Idee. Hab die Jungs angerufen, hab gesagt, ich habe die Idee. Wir machen Alpe d'Huez. So ein schönes Chalet gebucht. Ne? Keiner saß jemals auf dem Rennrad. Jetzt hat jeder eins. Und die dachten halt, die Jungs, dass ich das organisiere. Aber ich hatte die letzten Wochen andere Themen. Du weißt es. Hier sind eigentlich eher die Themen. Jetzt fahren wir da morgen hin. Und
wie lange fährt man da? 5 Stunden.
Ja, wir fahren, also ich fahre noch über Bergamo, weil ich noch einen Kollegen abhole, der in Bergamo landet. Insgesamt, weiß ich nicht, 9 Stunden oder so.
Ademola Lookman fährt auch mit.
Nein, nach Briançon fahren wir.
Okay, das kennt man.
Briançon, genau, also in so einem Nebenort, da ist dann ein Chalet, wo wir sein werden.
Chabot Chalet.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und dann am Freitag werden wir wahrscheinlich direkt fahren, weil ich glaube, es ist besser als am Samstag, weil am Sonntag geht es zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Samstag sterben werden, ist hoch, also auch körperlich.
Aber wie ist das dann? Also ihr habt ein Chalet und fahrt dann, genau, fahrt dann zum Chalet wieder zurück und fahrt dann am nächsten Tag wieder da an, wo ihr aufgehört habt.
Wir fahren 60 Kilometer Richtung Alpe d'Huez.
Okay.
Die Strecke vom Chalet zum Alpe d'Huez Anstieg sind 60 Kilometer. Mein Plan ist jetzt eigentlich, dass wir gemeinsam dahin fahren. So. Mhm. Und dann, da sind auch schon ein paar Höhenmeter, das wissen die Jungs noch nicht. Also, aber da wollen wir schon zusammenbleiben. So. Und dann machen wir Pause vor Alpe d'Huez. Es soll gutes Wetter werden. Trinken Kaffee, bereiten uns vor, paar Energieriegel und dann jeder probiert's.
Das ist ja auch mal so ein bisschen, generell finde ich das Nervige bei solchen Sportsachen, ob das jetzt ein Halbmarathon ist oder sowas oder alles, was ein bisschen länger dauert, wo man sich anstrengt, was esse ich vorher und vor allem, wie pumpe ich mir das dann währenddessen rein? Weil ich finde es, also allein schon trinken, zum Beispiel während Laufen trinken oder Fahrradfahren, ist ja wurscht. Verschlucken ist nicht gut, zum Beispiel. Und man hat dann auch eigentlich immer keinen Bock da, aber es ist halt blöd, wenn man...
ich hab's gesagt.
Jetzt auf der anderen. Ja, da ist er schon.
Wieder da.
Schepper. Genau, verschlucken, also ich weiß nicht, was du alles bestellt hast, mehrere Bierfässer und Bananenplantagen, Energieriegel, ich sehe es nicht, das steht da jetzt hinter der Abdeckung.
Das Team säuft wie bekloppt, also Wasser.
Ja, ja.
Ich bin ja hier zum Wasserbesteller. Ich bin ja zum Wasserbesteller degradiert worden. Deshalb kann ich mir auch 4 Tage Auszeit gönnen. Nein, ganz ehrlich.
Also wie viel Teller Nudeln wirst du vorher essen?
Ja, ich bin da nicht so. Ganz ehrlich, ich weiß, dass man das macht und hier tracken und da. Ganz ehrlich, hier, darauf kommt es jetzt.
Ja, aber so ein bisschen Kalorien brauchst du ja schon.
Ja, ich bin fett genug. Ich werde vorher halt...
Du weißt, was deine Reserven.
Ich werde meine Kohlenhydrate mir reinknallen und dann wird einfach gefahren. Und dann so lange die Beine eintragen. Es wird schon irgendwie gehen.
Und dann bis theoretisch Sonntag wäre dann... Sonntag zurück dann.
Ja, also das ist nur eine Tagestour. Hm. Also wenn man es schafft, dann fährt man insgesamt 120 Kilometer und hat halt Alpe d'Huez mit drin. Das ist schon ordentlich für jemanden, also für Leute, die das nicht sonst machen, regelmäßig. Das ist sehr ordentlich. Und ich... Das wird eine enge Kiste, ich sag mal so.
Bin gespannt.
Aber es geht ja auch darum, irgendwie, dass man die Zeit mit seinen alten Schulfreunden verbringen kann. Irgendwie ist es auch cool, dass das alle können, weißt du? Wir sind ja alle super gesund, wir haben alle die Möglichkeit. Nein, ernsthaft.
Noch, ja.
Nein, ernsthaft.
Ja, ja, nee, ist super.
Wir sind gesund, wir haben die Zeit und wir können da einfach 4 schöne Tage verbringen und haben einfach eine unvergessliche Zeit. So, darum geht's eigentlich. Und deshalb machen wir das auch irgendwie jedes Jahr und deshalb ist mir das auch immer sehr, sehr wichtig und deshalb denke ich mir da auch immer komische Dinge aus.
Nächstes Jahr geht's zum Mars.
Nee, ich habe mit 40, da kommst du dann mit, da musst du dich dann fit machen, habe ich, und das wird so sein, ist
Mont Blanc.
Nein, ist Kilimanjaro.
Ja, das glaube ich, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Mount Everest, oder? Das ist schon
was. Nein,
ist realistisch.
Ja, es ist der einzige dieser geisteskrank hohen Berge, wo man wirklich nur hochgehen kann. Du musst nicht klettern.
Ja.
Deshalb ist das halt, deshalb ist er so beliebt.
Das würde mich jetzt gar nicht so schocken. Da fände ich das Fahrradfahren, glaube ich, deutlich schlimmer. Ich war noch nie ein großer Fahrradfahrer.
Aber Kilimanjaro schaffen auch viele nicht. Ich habe mal gehört, das schaffen irgendwie nur 40%, die hochgehen, oder maximal 50%, weil Höhenunterschied.
Ja.
Die wird schlecht.
Gut, man muss halt wahrscheinlich auch langsam machen, dass man das.
Ja, und dann ist es so mit der Akklimatisierung, dann gehst du mal hoch und wieder runter zum Camp und so. Das ist.
Da fällt mir Höhentrainingslager ein. Kennst du noch dieses Fußball-Manager-Spiel früher? Das ist uralt. Das hatte man so einen bescheuerten kleinen Ball.
Ja,
das
ja,
Anstoß,
ja.
Glaube ich, ja. Ist das. Das war toll.
Ja, da konnte man das auch
rauf und runter. Da konnte man Höhentrainingslager in Peru. Dann hatten die bessere Ausdauer. Nein. Das war toll. Das habe ich immer gespielt.
Nein, ich freue mich. Es wird eine lustige Erfahrung mit den Jungs und wir schauen mal, ob ich zu einem kleinen Pantani werde.
Brauchst du so, der hatte eine Glatze und so ein Tuch immer, gell?
Der hat ja den Rekord bei Alpe d'Huez. Der ist in 36 Minuten hoch. Also, um das nochmal kurz, das sind über 12 Kilometer, Alpe d'Huez, 21 Kurven, mit einer durchschnittlichen Steigung von knapp über 10%, glaube ich. Also, das ist Endstufe. Und der ist da in 36 Minuten hoch. Wenn ich's packe, ich rechne so mit 2,5 Stunden.
Ich hätte jetzt 2 aus dem Bauch raus gesagt.
Ja, du musst halt ein bisschen, also kurz Pause, weil in einem werde ich es nicht packen. Naja.
Ja, Hauptsache, es ist ja wurscht, dann die Zeit.
36 Minuten, der ist da einfach mit fast 20 km/h. Also das
ist ja wie Leute, die einen Marathon durchsprinten.
Das ja,
kann
aber
man
das,
sich auch nicht vorstellen.
Aber das ist so unmenschlich. Also das ist gut, der hat auch nur 40, also der, ich glaube, der hat echt nur 54 Kilo gewogen oder so.
Ja. Aber selbst wenn du so leicht bist, das ist irre, ja.
Naja.
Ja, ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
Was brennt hier zwischen den
Gleich ein spannendes Rätsel für dich. Aber weißt du, was mir heute Morgen gekommen ist, als ich hergelaufen bin? Ich habe mir gedacht, eigentlich viele Leute haben ja Angst, irgendwie anzuecken. So, was denken die anderen? Und wir haben vor kurzem auch mit jemandem gesprochen, der sehr erfolgreich ist. Das fand ich sehr schön. Der hat gesagt, mir war das schon immer scheißegal, was andere über mich denken. Und ich habe mir gedacht, mittlerweile, ich merke auch, eigentlich macht ja Provozieren fast schon, ja, es macht durchaus Spaß, beziehungsweise es ist einem egal. Es gibt ja viele, die haben immer Angst, oh um Gottes Willen, und das passt dem nicht und das könnte jemand falsch verstehen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, was ist das Problem? Also wenn du Leute provozierst oder die sich richtig aufregen, dann sind das im Zweifel, entweder sind das Lappen, weil wirklich Leute, die was drauf haben, die schreiben nicht jeden Tag 100 wütende Kommentare im Internet oder auf Social Media. Oder es sind Leute, die irgendwie so weit weg sind, die so andere Ansichten haben, dann ist es eigentlich auch egal. Also das sind ja beides Leute, die dir eigentlich relativ egal sein können. Weil, ich meine, man kann halt nicht jedem gefallen und man will ja auch nicht jedem gefallen. Also wenn sich Leute von dir provoziert fühlen, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Dann zeigt das eigentlich, dass du ja für was stehst, dass du dein Ding machst, dass du dann vielleicht sogar Leute ja abstößt, die einfach ganz anders sind. Und das ist ja auch okay. Das wäre ja schlecht. Also es ist ja völlig absurd, dass jetzt jemand zum Beispiel unseren Talk schaut und sagt, und jeder sagt, oh, sehe ich genauso. Das wäre ja absurd lächerlich.
Wichtiger Punkt. Ich glaube aber, dass also, es lässt sich leicht reden, wenn man erfolgreich ist, so etwas zu sagen.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass natürlich viele der großen...
Man muss da reinwachsen, das ist klar. Das ist klar.
Viele der großen Macher, die man jetzt so kennt, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so, ne? Steve Jobs, ein ganz, ganz krasses Beispiel. Da werden jetzt immer die Geschichten erzählt und ich glaube das auch, dass das halt echt schwierige Charaktere sind. So, aber dass das halt auch die Genialität irgendwo ausmacht. Ich glaube aber, das verzerrt so das eigentliche Bild, weil ich glaube, dass wenn man anfängt, ja, irgendwie sich was aufzubauen und direkt einen derart exzentrischen Charakter hat und aneckt, dass die meisten davon einsam und unerfolgreich sterben.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch, was die Leute mal gleichsetzen. Man kann ja eine klare Meinung oder Haltung haben, die jemand provoziert. Man kann aber trotzdem, man muss aber kein unangenehmer Mensch sein.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch nochmal, wir waren neulich auch essen, da war jemand dabei, den haben wir zum ersten Mal gesehen, der war sehr unangenehm, weil sich der zum Beispiel auch dem Personal gegenüber Kellnern unmöglich verhalten hat. Das finde ich zum Beispiel auch, wer macht sowas?
Ja,
also peinlich. Daran, das ist zwar eine Floskel, aber wie Personal behandelt wird, daran erkennt man, also wenn das jemand so vor allem so aus Prinzip macht, weißt du, so um zu zeigen, so, ho, ich bin hier der Macker, das sind wirklich erbärmliche Würstchen. Das ist eigentlich immer so.
Und ich meine, das ist, glaube ich, so auch unser Zeitgeist. Man macht sich viel darüber Gedanken und wir diskutieren häufig darüber, okay, wie wirke ich auf andere oder ist mir das egal, ich gehe meinen eigenen, so diese eigentlich oberflächlichen Dinge. Der Schlüssel zum Erfolg oder ein viel, viel wichtigerer Baustein ist einfach, welche Qualitäten bringe ich mit? Das immer. Und wenn ich überragende Qualitäten habe, dann kann ich es mir auch erlauben, anzuecken. Wenn ich diese nicht habe und meine Qualität daran besteht, andere anzupissen, dann werde ich mit großer, großer Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg haben.
Nee, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also es soll ja auch kein Prinzip sein, weißt du, dass ich lege mich aus Prinzip mit jedem an oder ich will jeden provozieren. Das ist ja kindisch. Das ist ja, darum geht es nicht, sondern dass man halt einfach so ein Ding macht und wenn es jemand provoziert, dann ist es halt so. Und wenn es gewisse Leute dann provoziert, dann ist es wahrscheinlich auch genau richtig. Ja. Also wenn man mit jedem Probleme hat, dann sollte man sich auch hinterfragen. Kommen wir schnell zu einem spannenden Rätsel. Und zwar hier von Christoph. Der hat mir das vorhin mal zugetragen. Er ist sehr heiß drauf, dass ich dir das stelle. Also jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Du musst erraten, jetzt muss ich gleich niesen.
Gesundheit.
Ach, danke, aber ich mache eiskalt weiter. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Also du stellst jetzt vor, Leute schätzen eine Zahl zwischen 0 und 100.
Mhm.
Und du musst sagen, welche Zahl wählst du aus, damit du zu 66% dran bist. Also nicht schätzen, was schätzt der Durchschnitt, sondern zu 66%. Also du bist quasi zu zwei Drittel richtig, zwischen 0 und 100. Was glaubst du, welche Zahl du nennen müsstest, damit du möglichst nah dran liegst?
Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich habe das beim ersten Mal auch irgendwie gedacht, hä?
Ich bin Hauptschüler.
Also, du stellst dir jetzt einen Raum vor, da sitzen 100 Leute
drin. Ja.
Und die schätzen alle, jeder sagt eine Zahl zwischen 0 und 100.
Ja.
Und du musst jetzt quasi schätzen, was am Ende dabei rauskommt, aber nicht...
Der Durchschnitt.
Nicht der Durchschnitt, zwei Drittel quasi. Du musst zu 66% am Durchschnitt dran sein, oder zwar nicht 100% richtig, sondern zwei Drittel. Jetzt überleg, also was wäre denn der Durchschnitt, was würdest du jetzt spontan sagen?
50.
Ja, genau. Und jetzt zwei Drittel...
34.
Richtig, genau. Das wäre jetzt quasi so, dass wäre das jetzt eine gute Antwort, eine schlaue, eine schlechte?
Wahrscheinlich hätte ich es mir so hergeleitet, so
ja,
spontan.
Ja, ist jetzt auch nicht blöd. Also ist halt so sehr schlicht, jetzt mal gesagt. Aber und jetzt kommt nämlich sozusagen Psychologie ins Spiel oder eine Mischung aus Psychologie und Mathematik. Wenn man jetzt logisch denkt, dann würde man ja jetzt denken, dass es jeder so macht.
Mhm.
Weil du hast es jetzt auch so gemacht, dann würdest du jetzt denken, wenn ich das so mache, dann machen das ja andere auch. Dann müsstest du quasi eins weitergehen und sagen, okay, dann ziehe ich nochmal zwei Drittel quasi ab.
Mhm. Ach, die Leute wissen im Raum, dass ich das später schätzen werde?
Ja, also das ist quasi das, also
ach,
du musst halt
wichtige
so, genau.
Info aber.
Ja, okay. Gut, ich habe es wahrscheinlich schlecht erklärt.
Okay.
Aber ich habe es, glaube ich, auch nicht perfekt erklärt bekommen.
Okay, ja.
Oder ich habe es auch nicht verstanden.
Nein, weil ich dachte, die Leute wären random und die wissen nicht, dass ich das spiele. Okay, ja.
Ist ja genau,
okay.
Du musst,
ich verstehe.
Und genau, also es sitzen ja quasi alle in einem Raum und kriegen das quasi so präsentiert. So stellen wir uns das mal vor. Und ja, dann würde man nochmal 66% abziehen, dann wärst du quasi so auf der zweiten Ebene. Also erste Ebene ist halt so 33.
Ich denke, du denkst,
genau.
Deshalb denke ich.
Zweite Ebene wäre dann 22. Und jetzt ist dann die Frage, wie weit treibt man das? Also wenn man jetzt das ganz logisch macht, dann kommst du irgendwann quasi Richtung Null.
Ja,
logisch. Weil du halt quasi, ja. Und das ist jetzt spannend. Wenn man das jetzt mal auf Aktienmärkte zum Beispiel überträgt oder Schere, Stein, Papier ist auch ein schönes Beispiel. du denkst dich quasi zu Tode. Also es ist durchaus hilfreich, wenn ich überlege, was machen andere beim Aktienmarkt, ist das ja auch so eine Überlegung, zum Beispiel Momentum, dass ich sage, okay, wir sind jetzt hier, jetzt kommen dann noch sehr viel gierige Leute rein und dann geht das so weiter und dann reitet man vielleicht die Welle noch mit zum Beispiel oder verkauft eben nicht. Andere sagen, oh, ich verkaufe alles und gehe short. Das geht halt gerne mal schief, weil ja, ist halt nicht so einfach, so nach dem Motto, ist jetzt gestiegen, deswegen verkaufen jetzt alle. Das ist halt so ein Spielchen, das kann man ja sehr, sehr weit treiben. Und das ist jetzt die Frage, wie weit treibt man das? Also logisch wirst du dann irgendwann Richtung Null marschieren, aber es ist halt besser, wenn du dann so in einem Bereich so von hier 13, 14 bist, wenn du es halt nicht komplett übertreibst. Und es ist interessant, wenn man das jetzt mal auf Value Investing zum Beispiel übertreibt, man kann ja jetzt eine unterbewertete Aktie finden, die super unterbewertet ist. Das Problem ist ja nur, wenn alle anderen das nicht so sehen, dann bringt mir das auch nichts. Also das ist eigentlich wirklich interessant. Ich kann theoretisch recht haben oder sehr, sehr logisch denken und trotzdem falsch liegen.
Wir hatten doch mal einen echt tollen Ex-Kollegen, der VW gekauft hat.
Ja.
Kurz bevor es in die Grütze ging. Ich glaube, es war kurz vor diesem Skandal hat er damals gekauft.
Wahrscheinlich.
Ja. Dann hat er auch nochmal nachgekauft, weil VW war ja damals immer, ich kann mich da noch an die Gespräche mit dem Herrn Pieper erinnern, der ja damals bei Metzler der Autoguru war. Ich glaube, der ist ja gar nicht mehr. Ich glaube, der ist jetzt freiberuflich unterwegs. Aber das waren immer tolle Gespräche und er sagte, ja, eigentlich ist, also VW ist die größte Value-Chance, die man so haben kann. Also die hatten ja teilweise KGV von unter 5 sogar.
Ja, müsste jetzt ja auch so um den Dreh
sein. Und war trotzdem profitabel. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe dann irgendwann zu unserem Kollegen gesagt, das war eigentlich so flapsig, das hat er aber bis heute nicht vergessen. Ich habe gesagt, du bist einfach zu schlau für den Aktienmarkt. Er hat's zu krass durchdenkt. Also zu sehr, zu tief rein. Aber wenn es die anderen nicht sehen, wie du sagst, dann bringt dir deine Cleverness einfach nichts. Am Aktienmarkt ist es so, wenn du der Einzige bist, der clever ist, dann bist du der Dumme.
Ja, ja, genau. Das ist eigentlich genau das Prinzip. Also du denkst es quasi, du bist zwar logisch der Beste, aber es ist halt trotzdem.
Du hast zwar recht, aber bist arm.
Ja, ja, genau. Und Schere, Stein, Papier ist auch schön, weil das ist ein tolles Spiel, weil man ja immer überlegt, was macht der andere vielleicht oder was denkt der andere, was ich mache. Und wir haben, das lustig kann ich jetzt erzählen, hier mit Christoph, er hat mir das jetzt hier sein schlaues Rätsel gesagt, komm, jetzt spielen wir Schere, Stein, Papier und dann 3-0 hat er verloren.
Deshalb bist du sein Vorgesetzter.
Ja, genau. Ja, aber erste Runde war, da habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht. Gut, das ist immer die Frage. Wir können auch schnell spielen. Aber gut, wir kennen uns wahrscheinlich zu gut. Das ist dann schon wieder zu.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ist egal. Auf jeden Fall, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich habe genommen Schere. Viele nehmen mehr Stein. Deswegen, also es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man beim ersten Mal Papier nimmt. Weil viele Stein nehmen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir schon über sowas gesprochen. Und gedacht, okay, das nicht zu einfach. Ich habe Schere genommen, er hat Papier genommen. Dann hat er gemeint, ja, und die meisten nehmen Stein. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, okay, so wenn man sagt, die meisten nehmen Stein, Stein ist ja dann eher irgendwie sowas für die Dummen, habe ich mir gedacht. Das ist vielleicht bei ihm jetzt so drin. Was habe ich genommen? Natürlich Stein, aus Prinzip. Er hat Schere genommen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie jetzt komm, einfach aus Prinzip jetzt nochmal Stein. Und ich glaube, habe ich jetzt eins verwechselt? Ist egal. Auf jeden Fall ungefähr so war's.
Ich habe Schere, Stein, Papier.
Echt?
Ja.
Es kommt, finde ich, sehr darauf an, gegen wen man spielt. Ich finde es immer sehr gut, gegen jemanden das erste Mal zu spielen.
Ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich spiele einfach immer Schere. Ich spiele einfach immer Schere.
Ja, ist auch eine gute Strategie, wenn du nie änderst.
Ja, ich ändere nie.
Ja.
Ich habe mich einmal für Schere entschieden und ich ziehe das einfach durch.
Jetzt, wenn wir spielen würden, würde ich dann jetzt Papier nehmen oder Stein? Oder auch Schere.
Ich bleib ein Mann, ein Wort. Ich spiele Schere. Und wenn ich verliere, verliere ich.
Ja, aber bis du halt irgendwann mal nicht mehr Schere nimmst. Naja, man weiß es nicht.
Ich würde dich niemals betrügen.
Jetzt, wir hatten ein tolles Erlebnis vor kurzem. Es ging um, also das Champagner verfolgt mich jetzt auch so ein bisschen.
Ja, es verfolgt uns. Es ist wirklich, Leute, wir wollen eigentlich gar nicht drüber sprechen, nein, aber das wird euch gefallen.
Jetzt kommt ein tolles Rätsel für die Zuschauer.
Ja.
Und zwar waren wir gut essen in München.
Ja. Wir dürfen auch sagen, wo.
Können wir sagen.
Es ist eigentlich unser Lieblingsfranzose, wo wir gehen gar nicht so häufig hin, aber wenn wir dort hingehen, ist immer eine gute Zeit, ins Schiffritz.
Das ist in Haidhausen.
Ja.
Genau. Ja, kann man nur, keine Werbung, kann man aber nur empfehlen, auf jeden Fall. Und da haben wir Champagner bestellt. Kann man ja sagen, Ruina.
Ja.
Der ist sehr, sehr gut. Ich finde Blanc de Blanc, ich finde den auch sehr, sehr gut. Und dann, glaube ich, war der aus, oder? Ich glaube, ja. Wir wollten noch eine Flasche und dann gab es einen Perrier Jouet unter anderem zur Auswahl. Und dann hat uns der nette Chef da vor Ort, der Betriebsleiter, ist er, glaube ich, hat gemeint, ja, der ist deutlich teurer, aber ich gebe euch den hier zum selben Preis, was, glaube ich, oder vom Ruinard, wenn ihr das erratet.
Es war ein Jahrgangs. Es war ein 2015er Belle Epoque.
Belle Epoque.
Ja.
Ich mein, wenn ihr erratet, in welchem Film der sehr prominent vorkommt, ein amerikanischer Film, in dem drei Deutsche mitspielen. Wenn ihr das erratet, dann
kriegt ihr den zum EK.
Genau. So, und jetzt könnt ihr kurz nachdenken. Ich hatte sofort eine Idee, wurde aber abgelöst von einer anderen Idee. Mich hat sofort was angesprungen. Ich kam aber nicht auf drei Deutsche. Und deswegen bin ich dann zu einem anderen. Also vielleicht, und er hat uns noch einen Tipp gegeben, das
2009.
Ja, das hat so ein bisschen weitergeholfen, aber irgendwie so das Jahr hätte ich gar nicht so, ich hätte sogar eher später getippt. Aber
wir werden es nicht auflösen, schreib es in die Kommentare.
Soll das nicht auflösen?
Nein. Ja.
Das ist zu einfach mit 2009.
Ist okay. Wir haben es rausbekommen, weil unser Kollege, der eigentlich etwas zu nichts zu gebrauchen ist.
Außer für gute Laune.
Nein. Der hatte wirklich den Einfall und es kam einfach raus. Er hat es rausgeschrieben.
Ja, das war aber auch so. Weißt du, ich habe zu kompliziert gedacht.
Ja, genau.
Das war das Erste, was mich angesprungen hat und dann habe ich mir gedacht, ist zu einfach. Und dann bin ich nämlich auf, das war dann mit 2009, bevor er das gesagt hat, ich dachte kurz Oppenheimer. Weißt du warum?
Yeah.
Weil mir da eingefallen ist Schweighöfer. Und da spielen so viele Leute mit. Und der Schweighöfer hatte da eine kurze Rolle. Und dann habe ich mir gedacht, da waren bestimmt noch zwei andere Deutsche mit dabei. Gerade weil Oppenheimer, ja, das war ja auch, da war ja die Deutschen auch durchaus ein Thema in dem Film. Da habe ich mir gedacht, Das könnte es doch sein.
Er hat sogar noch einen Tipp gegeben. Er hat sogar gesagt, an dem Platz, wo du saß, saß einer dieser Schauspieler.
Ja. Gut, das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Aber deswegen habe ich gedacht, so Schweighöfer, der kommt nicht sogar aus München oder wohnt? Der wohnt in München.
Ja.
Deswegen, das hat mich sogar eher noch, weil deswegen war ich so auf Schweighöfer kurz. Ja. Und dann habe ich gedacht, Schweighöfer, irgendwie hat mich der Oppenheimer dann angesprungen.
Ich schreibe es mal in die Kommentare.
Oppenheimer ist es nicht.
Nein, kam auch nicht 2009 raus.
Da war dann klar, dass es falsch ist.
Ihr werdet drauf kommen. So schwer ist es nicht.
Ist leider, wir haben schon viel zu viel verraten. Wir hätten das ja nicht sagen sollen. So.
Was ist denn hier los, ja?
Perrier Jouet. Gut, man kann, aber nicht googeln.
Nein, Leute. Es gibt auch nichts zu gewinnen.
Nein, es gibt nichts zu gewinnen.
So, genug von Champagner. Mir liegt was auf dem Herzen. Ernsthaft. Um mal ein bisschen Inhalt reinzubringen. Ich habe in den letzten Tagen viel über unsere liebe Jette nachgedacht.
Ja, ich auch.
Über Jette Nitzert. Also für alle, die es nicht
gut gedacht nicht, aber
ja, doch ja. Schon überall über das, was da gerade passiert. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, Jette Nitzert ist ja die Chefin von der Grünen Nachwuchsorganisation
und eine schrecklich schlichte Person.
Ja, sie provoziert sehr sehr gerne halt mit linken Themen und jetzt kam ein Skandal raus und zwar trug sie eine Cap. Nee, sie trug einen Pullover mit der Aufschrift ACAB, also es steht für All Cops Are Bastards, und eine Cappy, wo drauf stand Eat the Rich.
Darüber hat sich Zitelmann aufgeregt, dass sich alle über das
eine
aufregen, aber nicht über das andere.
Genau, also das ist jetzt wieder der Punkt, über Eat the Rich regt sich kaum einer auf, aber über All Cops Are Bastards, ACAB. Deswegen habe ich erstmal nachgeschaut, weißt du, woher der Ausdruck Eat the Rich kommt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass es mal vor ein paar Jahren so richtig groß wurde. Ich könnte dir den Ursprung aber jetzt nicht sagen, ne?
Er kommt aus der Belle Epoque. Okay. Na, er kommt aus dem Land des Champagners. Er kommt aus Frankreich. Er wird Jean-Jacques Rousseau.
Das wusste ich nicht.
Der gesagt hat, wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, werden sie die Reichen essen. Das war zur Zeit der Französischen Revolution.
Aber gut, keine Aufforderung, sondern eher eine...
Ja. Es war halt, es ist seitdem natürlich ein linksaktivistischer Slogan, der immer wieder verwendet wird. Und All Cops Are Bastards kommt auch aus irgendeiner Subkultur.
Ja, es ist jetzt Punk, es ist ja nur Systemkritik.
Nein, und sie hat halt...
sich ja nur auf die was falsch machen.
Ich möchte sie jetzt aber gar nicht da zerreißen oder sonst was, weil mir geht's um was anderes. Es zeigt ganz schön, wer es wirklich ernst meint mit der Meinungsfreiheit. Weil wir ja auch, wir kritisieren sehr häufig, wenn, wenn die Meinungsfreiheit von der linken Seite eingeschränkt wird. Und das passiert auch.
Mhm.
Wir sind ja groß geworden, oder ich bin groß geworden, du bist ja auch mein Alter, 6 Jahre älter? 7 Jahre älter? Egal.
Sieben sogar. Ja. Furchtbar.
Ich bin in einer Zeit groß geworden, also wenn ich jetzt so zurückblicke, wie habe ich politische Strömung wahrgenommen? Ich bin jetzt 31. Ich war ja mit 14, 15, 16 auch Mitglied in der SPD, so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir irgendwie Angst vor einem rechten Erwachen haben müssen oder so. Nie. Das war nie in mir drin. Das erste Mal, wo ich so gespürt habe, okay, hier ist gerade eine Seite, die überdreht gerade ihre Rolle, war in den letzten 4, 5 Jahren, als der Wokismus groß wurde. Mhm. Das habe auch ich wahrgenommen, ohne irgendeiner politischen Couleur irgendwie zuzugehören. Und ich kann es verstehen, wenn jetzt Leute, die darunter gelitten haben oder immer noch leiden, weil sie eher dem rechten Spektrum zuordnen, jetzt auf Jette draufspringen und drakonische Strafen fordern und ihr Leben zerstören wollen, weil es natürlich den ersten Impuls komplett tilgt, so diesen wie du mir, so ich dir. Das ist was komplett Menschliches. Ja, Augen, Zahn und Zahn. Und das ist ja auch so ein bisschen Trumpismus. Das ist ja so ein bisschen so diese die Art und Weise, wie Trump Politik macht, und er befriedigt damit Emotionen.
Aber das machen ja alle mittlerweile, das ist total. Ja auch das Problem. Also es geht ja nur noch darum, im Endeffekt auf Twitter, egal von welcher Seite, geht es eigentlich nur darum, die andere Seite jeden Tag durchzubeleidigen. Also ja,
so.
Darum geht es ja eigentlich.
Aber ich würde jedem, der irgendwie in den letzten Jahren unzufrieden war mit dem Wokismus und mit dem eingeschränkten Meinungskorridor, und ich gehöre da ja auch zu, nicht denselben Fehler zu machen, den die andere Seite gemacht hat. Weil mit diesem Gleiches mit Gleichem bekämpfen, kommen wir echt nicht weiter. Und die Meinungsfreiheit hat einfach keine politische Couleur. Sowohl nicht links als auch nicht rechts.
Und das habe ich neulich auch gehört. Genau, das ist ja jetzt auch eine Gefahr, dass es, ob wir es jetzt rechts nennen oder ist ja wurscht, dass es quasi dieser Wokismus jetzt sich gegenseitig immer weiter hochschaukelt.
Das sagst du schon lange,
ja.
Mit diesem Pendel, was in die andere Seite ausschlägt. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, lasst uns das bitte nicht machen. Meinungsfreiheit hat keine politische Couleur. Meinungsfreiheit muss wehtun.
Du bist ja gesichert liberal. Könnte man sagen. Ja,
ja, nein.
Ja, ja, nee, nee, das ist wichtig.
So, ich habe das, es gibt auch noch ein anderes Beispiel, wo ich nicht sagen würde, Meinungsfreiheit hat keine politische Couleur, Unrecht auch nicht. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, was da bei Böhmermann und Clownswelt los war. Wir haben da in der letzten Episode nichts zu gesagt. Gut, zu Böhmermann, dass wir jetzt keine Böhmermann-Fans sind, ist, denke ich, klar. Und das,
ich war aber noch nie Fan von ihm. Also auch nicht vor, wie lange gibt's denn schon, seit 10, 15 Jahren? Ich fand den eigentlich schon immer. Ich fand ihn ja immer langweilig. Ich mag ihn einfach nicht. Aber das ist, kann man manchmal auch nicht erklären. Also.
Und das, was er dort gemacht hat, zusammen mit der Zeit, finde ich auch, ich finde nicht den passenden Begriff, ich finde das nicht gut, sage ich mal so.
Ja, vor allem, es ist mal wieder ein schönes Beispiel für Gesinnungsethik, ja. Verantwortungsethik. Ja. Das Ergebnis ist ja, dass Clownswelt so viel Hype bekommen hat, ja, wie er sonst nie bekommen hätte.
Also,
der schöne Streisand-Effekt. Das ist ja das Tolle.
Es ist die, das, was dort gemacht wurde, ist die hässlichste Fratze des Deutschseins, was ich kenne. Ich möchte es mal so sagen. Aber auf X oder Twitter kamen dann auch wieder diese Gegenreaktionen. Ihr habt Clownswelt gedoxt. Jetzt doxen wir euch. Und dann wurden dort die angeblichen Adressen, wo er lebt, und auch die Namen seiner Kinder veröffentlicht.
Ja, geht gar
Leute,
nicht.
Bitte. Nein. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht machen. Ganz kurz noch zum Thema Jette. Es kann mir schmerzen, wenn sie sowas sagt. Ich kann das ablehnen. Aber wenn ich für echte Meinungsfreiheit stehe, dann muss ich es ertragen, dass eine Person Eat the Rich sagt oder mit Klamotten trägt, und dann muss ich auch ACAB ertragen können, auch wenn ich es nicht möchte. Das gehört dazu.
Was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat, war dieses peinliche, ich habe das ja als Privatperson getragen, weil das was mich stört, dieses, was da auf dem T-Shirt, ganz ehrlich, das ist Kindergartenniveau. Also irgendwie muss man sich ja mal fragen, wenn man sich von den, mich nervt die auch, mich, ich find's auch teilweise krass, dieser, wie heißt der Konterpart, der Mönche, Jakob Blasel, glaube ich, das ist wirklich so ein Romika Babyface, der dann auch neulich auf Twitter habe ich gelesen, der dann Lindemann so als keck bezeichnet und so, wo ich mir denke, die Grünen sind jeden Tag ganz vorne, Angst um die Demokratie, gegen Hass und Hetze. Selber beleidigt man aber jeden durch und da geht's jetzt nicht, Lindemann ist ja jetzt keiner, wo man sagt, okay, feuerfrei, das ist ein Demokratiefeind, sondern das ist ein CDU-Politiker, der sich wagt, etwas zu sagen, was dem Herrn Grünen Lockenköpfchen nicht passt, der in seiner Stunde auch wahrscheinlich noch keine vernünftige Stunde Arbeit geleistet hat. Jetzt wird's von mir auch mal polemisch. Wo ich mich schon frage, was soll dieser Umgangston? Wenn ich doch eigentlich gegen Hass und Hetze bin und doch selber mir jeden Tag ans Revers hefte, dass wir doch, dass doch die Guten sind. Das muss ich sagen, das kotzt mich auch an. Weil wenn ich jeden Tag mir selber ans Revers hefte, dass ich perfekt bin und dass ich gut bin und alle anderen sind böse und dann benehme ich mich aber ständig anders, das kotzt mich so an. Weißt du, dieses, und das glaube ich stresst auch die Leute, dieses immer diese Moralapostel spielen, sich aber selber benehmen wie eine offene Hose. Das widert mich auch an und dann ständig bei allen anderen, ach hier und da und dann, ah ja, ich war, ist aber privat. So, nein, das ist lächerlich. Wenn ich in so einer Funktion bin, dann kann ich das machen. Ja, mach das, mir ist das wurscht. Dann muss ich aber auch natürlich meine Partei fragen, so sind das die richtigen Repräsentanten? Das geht mich nichts an, das ist mir wurscht. Ich finde es sogar gut, weil ich glaube, solche Personen schaden den Grünen sogar, was mir nicht unrecht ist. Das kann ich auch nicht verhehlen. Also eigentlich super, wenn sie die da im Amt haben, weil die machen sie, glaube ich, für eine größere Wählerschaft unmöglich. Also gerne so weitermachen, liebe Jette, super. Aber peinlich ist es dann zu sagen, ja, das habe ich ja nur privat gemacht. Vor allem, es ist ja nicht so, dass sie jetzt heimlich von einem Paparazzo fotografiert wurde, sondern sie hat es ja selber gepostet, so, oh, hier, schön provokant. Und dann ist es natürlich privat. Das ist peinlich. Weil, also, da sieht man ja mal das intellektuelle Niveau, das ist ganz tief im Keller, weil das wäre jetzt ja genau so, wenn jetzt mal ganz übertrieben hier, der größte Nazi im Bundestag oder sonst wo zeigt hier Hitler groß und sagt dann, ah ja, das habe ich privat gezeigt. Das ist ja lächerlich.
Mein SS-Kostüm also, trage ich nur sonntags.
Das war ein Witz.
Ja,
das war ein Witz. Das meine ich, also da sieht man ja schon das Niveau. Also ja, dann so. Steh doch dazu. Was ist das Problem?
Dennoch,
wenn du es vor allem ins Internet, wenn du es postest so und dann, oh ja, war nur privat. Peinlich.
Ja gut, der wird schon gesagt worden sein, jetzt bisschen Rolle rückwärts. Egal.
Ja, aber das finde ich dann noch peinlicher.
Ja, als echter Liberaler machen wir uns so etwas nicht zu eigen. Wenn andere meinen... Nein,
doch ihren Unsinn der Post, das ist doch mir
wurscht. Richtig, mit Doppelmoral die freie Meinungsäußerung einschränken zu wollen, dann sollen sie es machen. Ein echter Liberaler richtet seine Krawatte und bleibt sich treu. Und hört sich auch so einen Mist an.
Und freut sich sogar, weil wie gesagt, sie entlarvt sich ja dadurch aus im Endeffekt selber.
Weil der freie Markt regelt.
Als nicht wählbar. Sagen wir es, keine Hass und Hetze.
Nein.
Das ist schön korrekt. Nein. Darauf wäre ein Glas Perrier Jouy jetzt eigentlich schön. Oh, das wäre die Jette jetzt so richtig. Eigentlich können wir nur für Jette jede Woche...
Aber
ich bin heute auch nicht
Feierstuhl.
Können wir doch in jeder Ausgabe einfach jetzt Champagner saufen. Das wäre doch schön. Das ist stilvolles, so provozieren Liberale.
Ja.
Nicht mit irgendwelchen kindischen
nächste Episode
Kampfparolen. Hast du noch was Spannendes zu erzählen? Ich habe gerade irgendwas, was habe ich denn vergessen?
Ja, ich habe was Spannendes zu erzählen. Zum Thema Arbeit. Das ist ja aktuell ein Riesenthema. Wir haben jetzt ein Interview auch auf deinem Hauptkanal veröffentlicht mit dem Thomas Meyer von Flossbach, der auch gesagt hat, er hat es differenzierter gesagt, aber auch gesagt, ja, die Rente, das Renteneintrittsalter kann auch mal ein bisschen nach oben angepasst werden. Die
Dänen haben es jetzt gemacht,
genau.
70.
Und auch Friedrich Merz hat ja gesagt, wir alle müssen mehr arbeiten. So. Das ist immer so leicht zu sagen, wir müssen differenzieren, aber wir haben ja auch schon häufig gesagt, dass wir zu wenig arbeiten in Deutschland. Wir haben zu viele Krankheitstage, es geht immer, unsere Jahresarbeitszeit geht runter, die Produktivität stagniert aber. Dann wurde uns ja vorgeworfen, wir würden die Arbeitszeitverdichtung es ist quasi super ausblenden.
Thema. Man sieht ja jetzt schon allein, wo wenn man eine Aussage trifft, dann gibt es schon 10 Blüten, Einschränkungen.
So. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass wir sowohl Unternehmern als auch Arbeitnehmern die Möglichkeit geben müssen, so effizient wie möglich unsere Arbeitszeit zu absolvieren. Und das ist eng verbunden mit der Thematik Bürokratieabbau. Ja, das ist auch, oh ja, was für ein Wunder. Aber es ist nun mal so. Und dazu eine kurze Anekdote, die wir jetzt gerade haben. Ich habe gerade den Anruf bekommen. Ich bekomme einen Anruf von der KSK, von der Künstlersozialkasse.
Dein Lieblingsverein.
Ja, für alle, die es nicht wissen, die KSK, die Künstlersozialkasse, ist die Kasse, an die wir Versicherungsbeiträge zahlen, obwohl niemand in diesem Unternehmen dort versichert ist. Das klingt wie ein Scam. Ich halte es auch für ein Scam, aber es ist rechtens in Deutschland.
Also man muss halt für Selbstständige das zahlen.
Ja.
Also hat aber selber keinen Anspruch.
Die Künstlersozialkasse ist historisch eigentlich eine Idee, die man sogar gutheißen kann, weil Künstler haben es ja oft schwer finanziell. Das ist nun mal so.
Die Idee ist ja.
Und diese Kasse.
Ganz gut.
Da können dann Künstler günstig Mitglied werden und die kümmern sich dann darum. Das Problem ist, mittlerweile ist dieser Begriff, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, des Künstlers, so breit gefasst, dass wir auch als Künstler gelten.
Jette sicherlich auch Künstler.
Ja, künstlerisch wertvoll. also dass alles im Bereich Marketing eigentlich jetzt künstlerisch zugezählt wird. Weder Mario und ich als geschäftsführende Gesellschafter sind dort versichert. Wir sind beide privat versichert, zahlen aber trotzdem für Marios Tätigkeiten 5% des Nettolohns an die KSK. Unsere Angestellten sind alle nicht in der KSK versichert, sowohl nicht unsere Leute aus dem Bereich Redaktion, als auch nicht in dem Video-Producing. Wir zahlen für alle KSK, also Freelancer etc. Wenn ich als Freelancer bei einem Kunden bin und der Kunde bezahlt mich für eine künstlerische Tätigkeit, Social Media beispielsweise, zahlt er 5% meines Netto-Honorars an die KSK, obwohl ich nicht in der KSK bin. Wenn ich einen Unter-Freelancer habe, der auch damit nichts zu tun hat, zahle ich das weiter. Nochmal 5%. Es ist, ich könnte im Strahl kotzen, aber es ist nun mal so. Ich habe im Februar, die wollen dann immer, dass man selber händisch dorthin schickt, wie hoch das Entgelt war an Künstler, die man beschäftigt, damit sie dann da ihre 5% drauf berechnen können. Das Ausrechnen war gar nicht so leicht, weil da gibt es dann viele, wie es halt in Deutschland so ist, es ist super komplex. Und ich hatte dann eine Frage, hab dort angerufen, 4 Tage in Folge. Ging nichts. Also ich bin einfach nicht durchgekommen und mittlerweile ist es ja auch so, du bist nicht mehr in der Warteschleife, es wird einfach aufgelegt irgendwann. Dann habe ich eine Mail hingeschrieben, ich habe es mehrfach versucht, bitte um Rückruf. Das war im Februar. Die Frau hat heute angerufen. Heute. Heute ist der 28. Mai. Und sie hat sich sogar entschuldigt. Sie hat gesagt, ja, wir haben ein so hohes Arbeitsaufkommen. Ja, ihr habt das hohe Arbeitsaufkommen, weil ihr von viel zu vielen Menschen viel zu viel Geld einnehmt. Die alle Fragen haben.
Ja, aber da muss man sich ja auch mal fragen, weißt du, wir haben über Automatisierung, sprechen wir schon sehr lange.
Ja.
Damals Corona, ich weiß noch, als es losging, oh, ist jetzt der Booster für die Digitalisierung. Alle waren auf einmal im Homeoffice und alle waren glücklich. Und ich frage mich irgendwie, was ist eigentlich davon übrig geblieben? Man hat das Gefühl, es ist sogar mittlerweile noch schlechter als davor, also auf jeden Fall nicht besser. Es war ja angeblich die große Euphorie, der große Turbo und jetzt wird durchdigitalisiert. Corona ist mittlerweile der Start, über 5 Jahre sind das. Und man hat das Gefühl, irgendwie, wo ist das denn geblieben? Haben die alle gepennt?
Ja.
Also da war ja sogar mal endlich der Zwang da. Ich hatte damals auch die Hoffnung, dass ja, das wirklich mal anschiebt, weil solche Katastrophen oder solche Probleme haben ja auch immer was Gutes, dass man dann mal gezwungen wird, so auf einmal, oh, man muss halt dann ins Homeoffice.
Ja.
Kannst du nicht sagen, ja okay, machen wir dann 2040. Aber irgendwie so richtig,
Jetzt
haben wir noch KI bekommen, das ist jetzt auch schon wieder, wann ist ChatGPT richtig durchgestartet? Mindestens 2 Jahre her? Anfang
22, Anfang 23.
Ja, genau, so richtig. Ich weiß nicht, es war so Januar 2023, müsste es so richtig losgegangen sein. Auch über 2 Jahre, weit über 2 Jahre. Wo man sich schon fragt, also kommt da noch was?
Ja, und weißt du, der Punkt jetzt hier bei der KSK ist, unabhängig davon, dass ich das für unrechtmäßig halte und irgendwann, wenn mir alles egal ist, dann wird das mein großes Lebensthema. Egal. Die wissen ja alles von uns. Die wissen, wer auf der Payroll ist, die wissen, wer die Freelancer sind, die wissen, was wir tun, sie könnten sich selbst berechnen.
Das nervt mich am meisten, dass der Staat eigentlich, weißt du, der schnüffelt ja wirklich noch in jede Unterhose rein, die bei dir in der Wohnung liegt. Die wissen, theoretisch wissen die alles. Wenn es aber darum geht, effektiv zu sein, Zeit zu sparen, dann wissen sie komischerweise nichts. Ja. Und vor allem dann weiß auch keiner was vom anderen. Also das ist ja diese Vollidiotie. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass der Staat, die wissen gar nichts. Also theoretisch wissen die sehr, sehr viel, wenn sie möchten, auch alles. Aber sie wissen nicht mal, wenn es um Behördengänge geht, da wissen sie nicht mal das Primitivste. Ja. Da wissen sie nicht mal das, was man ihnen schon 10-mal mitgeteilt hat oder einer anderen Behörde 10-mal mitgeteilt hat. Und das finde ich affig. Also diesen Austausch mal hinzubekommen, das kann ja wohl nicht so schwer sein.
Plus es ist so, egal ob du beim Finanzamt bist, schon oft erlebt oder bei der KSK, wenn du dann mal anrufst als mündiger Bürger und dann Fragen stellst, jetzt gar nicht als Arschloch da anrufen, sondern einfach sagen, Leute, ich verstehe das nicht, könnt ihr mir das erklären, mein Fall ist so und so, wie sieht's aus? Die wissen es selber nicht, weil es eine solche Komplexität hat, die wissen es selber nicht. Die sagen dann, ja,
Das sind ja alles Sachen, also da frage ich mich wirklich, wann wir das mal angehen, weil das wäre ja prädestiniert dafür, wenn ich Formulare habe, wenn ich irgendwelche hier das ganze Amtszeug, was alles vorgestanzt ist, also wenn ich das nicht automatisieren kann, ja was denn dann?
Ja.
Also.
Aber es kam ja heute der Vorschuss vom neuen Digitalminister. Es soll jetzt eine digitale quasi endlich, ja, eine wie so ein Ordner geben für jeden, wo dann alles drin ist. Führerschein, Personalausweis, irgendwelche Fahrtickets, Dokumente, Versicherung. Es wäre mein, ja, in Deutschland dauert das dann wahrscheinlich sehr, sehr lang, weil der Antrag per Fax gestellt werden muss, aber das frustriert, weil mich frustriert das jetzt aus diesem Grund, jetzt aus Unternehmersicht. Alles wächst gerade. Wir haben so viele Baustellen. Also wirklich, ist aber geil. Wir leben gerade unternehmerisch die geilste Zeit. So, weil die Dinge funktionieren, das Team ist motiviert, es wächst, es ist ohne Scheiß. Danke auch an euch. Ich sag das nicht nur so, es macht richtig, richtig Spaß.
Ja, vielen Dank. Also ich hoffe euch auch.
So. Ja, ich hoffe, ja. Wer jetzt noch dran ist, dem wird Spaß machen. Und so etwas, es ist meine Aufgabe, diese Dinge zu lösen. Das ist so ein Pain in the ass. Nicht, weil ich dann arbeiten muss, arbeiten, sondern weil man merkt, jeder, der ein Unternehmen aufbaut, merkt, das sind Prozesse, Alter, dafür braucht man nicht hier noch einen Brief, da noch einen Anruf, das muss anders gehen. Und das schlingt einfach so viel meiner Zeit weg. Und das ist ja jetzt die größte Unfairness, die gerade aus der linken Bubble heißt es immer, oh, wir müssen die Kleinen stärken, aber die Großkonzerne, die sind so schlimm. Ja, diese scheiß Bürokratie, wem schadet das denn? Nicht Amazon, denen ist das egal. Alter, die haben ein Team an Anwälten, die machen die platt. Wir als Kleine, wir sind klein. Wir haben das Problem, weil wir das nicht haben und weil in dem Fall ich mich dann darum kümmern muss. Das ist ja
das Problem. Das kostet ja auch alles Geld. Also man könnte sich ja um wichtige Sachen kümmern und man muss es halt dann auch machen. Erstens, du kannst nicht sagen, ja gut, notfalls zahlen wir halt dann eine Strafe von, weiß ich nicht, 100.000 oder sonst was. Oder genau, kümmern sich jetzt 10 Anwälte drum. Du musst es machen und man hat halt jetzt auch nicht, wir können jetzt auch nicht 10 Leute einstellen. Das hat neulich auch jemand bemängelt. Ah, hier, die Fake-Kommentare werden hier nie gelöscht. Und also wir löschen die ständig. Ich auch regelmäßig, ob das jetzt am Handy ist zwischendurch, wenn man das sieht. Und da waren dann halt über Nacht neue. Ich habe dann auch einfach geantwortet, soll ich jetzt jemand einstellen, der Nachtschicht macht und die Kommentare löscht? So, also du kannst ja nicht für jeden Scheiß, für jedes Problem jetzt Mitarbeiter einstellen. Und das ist ja genau auch sowas. Du stellst jetzt nicht jemanden an, der sich jetzt um das Problem kümmert, sondern es muss halt dann jemand machen, der auch vernünftige Sachen oder wichtigere Sachen machen könnte und auch Geld verdienen könnte. Oder eben arbeiten, produktive Arbeit.
Ja.
Das ist sie ja nicht. Das ist ja das Problem.
So.
Nichts produktiver.
Nein. Und solche Tage, ich merke das dann auch, wenn ich dann abends nach Hause komme und es gibt dann so Tage, wo sich dann der bürokratische Unfug staut und ich dann sage, okay, den Tag nehme ich jetzt, um die
ganze. Dann in der SS-Uniform mit Perrier-Chouet, ja. Die mal richtig abarbeitet.
Aber privat natürlich.
Privat.
Alles privat. dann merke ich einfach am Abend, wie unfassbar unzufrieden ich auch mit mir bin. Weil ich merke einfach, ich habe dem Unternehmen jetzt
furchtbar.
Nichts Gutes getan. 0,0.
Ich schiebe ja sämtliche Sachen immer, das ist auch so eine Krankheit von mir. Alles, was irgendwie in die Richtung geht, Bürokratie, Rechnungen, Steuer, ich schiebe das immer so lange auf, bis es dann irgendwann schon, wo ich denke, jetzt ist es eh schon egal. Und oder man ist es halt dann schon so kurz vor knapp. Weil ich das irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann das auch irgendwie nicht. Also weiß ich verdränge das, bis halt irgendwann so.
Ja, manche Dinge kann man leider nicht aufhören.
Ja, nee, ich meine jetzt auch so, eher was privat da noch anfällt, das ist im Zweifel, mein Gott. So. Oder dann hat man halt mal keinen Bewirtungsbeleg. So, mein Gott, ist mir dann auch scheißegal.
Ja.
So, aber ich, da sträubt sich alles.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich blende das aus. Das tut aber gut. Aber irgendwie ist es trotzdem immer da, weißt du?
Ja. Deswegen glaube ich zum Thema mehr arbeiten jetzt in quantitativen Stunden. Ja, ich glaube, da ist Luft nach oben in Deutschland. Aber diese Stunden effizienter zu machen, da ist viel, viel mehr Potenzial. Und grundsätzlich, wenn man ein Projekt startet, dann sollte man nicht mit den Details anfangen, sondern ich finde immer, man sollte dort anfangen, wo man die größten Ergebnisse in der kleinsten Zeit sieht. Das ist auch fürs Team, in dem Fall geht es um alle Menschen in Deutschland, wichtig für die Motivation.
So. Ja, und man muss sich auch mal vorstellen, mal ganz böse gesagt, die Leute, die da sitzen, überfordert sind oder dann irgendwie da 100.000 Anrufe machen, die könnten ja auch was Produktiveres machen, im Zweifel. Also, wenn man das alles besser organisieren würde, weil alles, was Bürokratie ist, klar kann man sagen, ja, dann sind die Leute beschäftigt, das ist natürlich richtig, aber in Zeiten wie diesen, wo eben viele Sachen unterbesetzt sind, die dann vielleicht doch wichtiger wären, als irgendwie ein Formular auszufüllen, wäre dann natürlich auch produktiver.
Das ist jetzt der nächste Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Jetzt hat es ja März, könnte man sagen, auf die Renten abgesehen. Die sollen länger arbeiten. Ne? Und das ist auch so eine Elitendebatte, die wir finden, völlig abstrus. Also erst einmal,
ja.
Also Rentner oder ältere Menschen, die das ganze Leben lang irgendwie handwerklich gearbeitet haben, ey, lass die in Ruhe. So, die meisten.
Handwerklich, das ist ja sowieso eine absolute Schwachsinnsdebatte.
Lass die in Ruhe. Aber dann heißt es, okay, die am Schreibtisch gearbeitet haben oder so. Also es gibt einfach Branchen, und das meine ich in aller Demut vor dem Alter. Es gibt Branchen wie unsere, in der wir uns befinden. Nochmal, ich meine das nicht böse. Es gibt keine Position in unserem Unternehmen, wo wir einen Mitte, Ende 60-Jährigen gebrauchen könnten. Jetzt gerade. Es gibt diese, und das meint nicht, nochmal, ich meine das nicht böse, aber es gibt Branchen, da hast du keine Verwendung. Wieso? Wir arbeiten mit Social Media, wir sind damit groß geworden. Da haben wir einfach nur mal, unsere Generation hat einen Vorteil. Und wir merken das auch bei denen, die für uns, also die aus dem Team, die noch jünger sind, die haben sogar einen Vorteil uns gegenüber.
Ja, natürlich, der wird dann auch immer größer, im Zweifel. Je jünger, desto.
Da tut sich einfach ein Mitte 60-Jähriger schwer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es könnten ja auch sein, die ihre Erfahrung weitergeben und hier so quasi als Coach dann arbeiten oder als Geschäftsführer oder sonst was. Die Leute, die uns helfen könnten als Coach, die wir auch schon haben, die das unentgeltlich machen, dankenderweise.
Ja, die brauchen nicht mehr arbeiten.
Die brauchen nicht mehr arbeiten.
Ja, natürlich.
Weil die haben eine Karriere gehabt, wo sie genug Geld verdient haben. Die müssen nicht aufstocken. Die ganz sicherlich nicht. So.
Das wäre schlimm. Ja.
Also die man in der Digitalbranche braucht für die ganzen Startups als Mentoren, das sind nicht über die wir reden. Dann bleibt plötzlich, also Handwerker sind weg, die anderen sind weg, die schon eine krasse Karriere hatten. Dann bleiben also die in der Verwaltung übrig. So. Also jetzt ganz böse gesagt, aber die halt einen normalen Job im Büro hatten. So. Die brauchst du im Zeitalter der KI in vielen Branchen auch nicht mehr.
Ich glaube auch, also das ist die falsche Herangehensweise. Also ich würde das jetzt von vornherein nicht ausschließen, weil es kann ja jetzt ältere Leute geben, die entweder, die können jetzt theoretisch gebraucht werden in einem Unternehmen. Zum Beispiel mein Vater arbeitet auch noch so ein bisschen halt. Also, genau. Ja, so ein Mittelständler, aber halt dann so ein bisschen noch Beratung. Also das kann ja auch jeder selber entscheiden. Also das attraktiver zu machen, dass man sagt, man macht es dann steuerfrei. Oder zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass jemand, der jetzt älter ist, sagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang vielleicht was gemacht, was ich habe gutes Geld verdient, aber irgendwie würde ich gerne mal was anderes machen, vielleicht was Sinnvolleres oder irgendwie dann mal vielleicht was Soziales, sonst was. Das ist ja alles gut. Das kann man ja unterstützen, das kann man ja fördern. Das Problem ist ja nur, es kann ja nicht sein, dass wir darauf angewiesen sind. Und wir haben uns neulich mit Christoph auch über Japan unterhalten. Und die machen es ja in gewisser Weise vor. Also Japan ist jetzt alles andere als ein perfektes Land, aber eins kann man, glaube ich, lernen, die haben ja noch ein größeres Demografieproblem. Und die sind ja so super Hightech. Die sind ja viel offener und viel weiter. Und bei uns hast du ja auch schon das Gefühl, da wird ja alles eher ausgebremst, anstatt dass wir eigentlich mal sagen, wir müssten eigentlich so eine Hightech-Offensive fahren, weil du weißt ja gar nicht mehr, wie du das alles stemmen sollst. Also wir haben heute schon zu wenig Arbeitskräfte. Die werden im Zweifel weniger. Dann hast du das nächste Problem, immer mehr alte Leute, die dann gepflegt werden müssen. Da jetzt will ich noch nicht die große Fantasie vom Roboter, dass alle nur noch von Robotern gepflegt werden, aufmachen, aber da wird es Probleme geben und da wird Technologie auf jeden Fall helfen können. Und da müssten wir jetzt eigentlich so eine Offensive hinlegen, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir hier, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir hier die ganzen Rentner, die müssen jetzt sozusagen Deutschland retten und die müssen da jetzt ran und das ist dann das Rätsel der Lösung. Ich finde, man muss es halt auch ganzheitlich denken, genauso mit der Rente. Bis 70 arbeiten, ja, man kann darüber sprechen, das mag auch in Ausnahmefällen sinnvoll sein und es ist auch natürlich schön, wenn der eine oder andere noch länger arbeiten kann, länger arbeiten will, aber man muss doch dann auch mal überlegen, wie zäumen wir dieses ganze Rentending neu auf? Und da muss man sich ja auch mal fragen, ist das so, wie es jetzt ist, sinnvoll? Und selbst wenn dann ein paar mehr bis 70 arbeiten, dann wird das auch wahrscheinlich nicht der große Stein der Weisen sein. Mir fehlt da halt immer so dieses Ganzheitliche. Und da merkt man halt bei uns, da wird dann halt ein Ding rausgepickt und dann, ja, okay. Und jeder weiß eigentlich, das ist halt wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also anstatt, dass man mal sagt, wie wirklich bauen wir jetzt dieses ganze System um? Ob das jetzt Bürokratie ist, wo ist jetzt hier die große Digitalisierungsoffensive? Wo baut man das mal von scratch, dass man die ganzen Ämter und Behörden vernetzt, dass da der Austausch da ist, dass der automatisiert ist, dass nicht jeder Deutsche jeden Tag 10 Briefe kriegt oder jeder kriegt im Schnitt irgendwie einen Brief, wo er dann, wie sie denkt, das habe ich doch jetzt schon 10-mal hier hingeschickt. Die wissen das doch oder die wissen es. Da gibt es so viele Baustellen, das muss man dann einfach mal von Grund auf, glaube ich, bauen. Das sagt sich immer so einfach, aber bei der Rente müssen wir es halt wirklich machen, weil die ist halt nun mal unfinanzierbar. Also das kann ja jeder Depp ausrechnen.
Ja, und da geht es nicht um das Thema Schwarzmalerei. Es gibt einfach ein paar Punkte.
Ja, das sind Fakten. Also das
ja, es ist, gibt ja. Ein paar Trends im Leben, die sind kaum umkehrbar. Demografie gehört dazu.
Ja.
Einfach.
Und das ist auch, glaube ich, das wichtige Thema Japan, das als... Natürlich ist es ein Riesenproblem, aber wir müssen es halt als Chance sehen, weil anders werden wir es gar nicht packen. Also man muss dann einfach sagen, okay, was ist die Chance oder was ist die Lösung? Ja, okay, wir werden einfach Hochtechnologieland.
Ja.
Kann auch ganz cool sein.
Nein, guter Punkt. Vielleicht abschließend nochmal, worum es mir geht bei dem Vorschuss Arbeiten bis 70 oder sonst was. Wenn man Rentnern das Arbeiten im Alter vereinfacht durch oder attraktiv macht durch Steuerfreiheit etc., dann finde ich das gut. Weil alles, was ja weg ist an Bürokratie, finde ich gut. Aber es darf nicht in einen Zwang kommen. Weil ich habe ein bisschen Sorge, dass, das klingt vielleicht auch blöd, aber wenn man sich mal umhört, wir leben nun mal einfach in einer hochtechnologisierten Welt. Und auch wenn Deutschland als Staat dort zurückhängt, hier sind auch viele Unternehmen in der privaten Wirtschaft, die halt hochtechnologisch arbeiten. Und denen dann quasi aufzuzwingen, ihr müsst die bis 70 noch haben, halte ich für nicht richtig, weil es einen Druck dann auf Arbeitgeber
gibt. Ja, ist auch genau, aus der Arbeitgebersicht so ist das auch...
Das ist nicht der richtige Weg.
Kann unangenehm werden.
Das ist nicht der richtige Weg. Es gibt sicherlich Branchen, in denen auch ältere Menschen echt einen guten Beitrag und auch vielleicht sogar einen noch wichtigeren Beitrag als die Jüngeren leisten können. Aber wir dürfen nie vergessen, bei solchen Dingen, es gibt auch viele Branchen, in denen das einfach nicht der Fall ist. Und wir sprechen nun mal jetzt aus unserer Sicht, in unserer technologischen, aus unserer Tech-Social-Media-Welt. Man kann das gut finden, man kann das lächerlich finden, aber es ist nun mal einfach so. Und ich habe darüber nachgedacht, die letzten ein, zwei Abende, und mir ist keine Position eingefallen. Ist so.
Ja, ich glaube, man muss sich da auch selber natürlich auch mal hinterfragen, ja, wie geht sowas weiter? Du hast vorher gesagt, die Jungen, die sind gut und da werden noch bessere nachkommen.
Wir hinterfragen ja auch uns.
Ja, genau. Also ich, das sage ich ja mal, wenn ich jetzt sagen würde, ja, in 20 Jahren, da mache ich noch YouTube, da will mich jeder sicher sehen, ja, dann wäre ich ein Idiot und völlig größenwahnsinnig. Also vielleicht ist das so, aber ich glaube es nicht. Also, weil ich weiß ja nicht mal ansatzweise, wie in 20 Jahren, ob es da YouTube überhaupt noch gibt oder wie da YouTube gemacht wird oder sonst was oder wie ich dann daherkomme oder was dann eben für andere Konkurrenz da ist. Also, ja. Das muss man sich, glaube ich, auch mal auf jeden Fall klar machen.
Ich glaube an dich, ich glaube, du bist sehr gut. Aber ich möchte auch nicht 20 Jahre prognostizieren.
Nee, ist unmöglich.
Außer den Talk, den werden wir immer machen, weil das ist uns ja scheißegal.
Ja, ja, genau, das stimmt. Das
dann können wir halt mit 80 oder mit 90 nochmal.
Zwei alte Deppen.
Dann wird es noch viel lustiger. Das wird noch viel cooler.
Ja, dann irgendwie, also diese Champagner-Idee, die gefällt mir irgendwie.
Ja, ja.
Ich will ja auch wirklich, es geht ja jetzt auch gar nicht um, es geht jetzt nicht um Alkoholismus oder um irgendwie, oh, Champagner, weil er teuer ist oder sonst was, sondern ich finde das ganz faszinierend. Und auch dieses, wir haben uns ja letztes Mal drüber, wir haben auch im Restaurant dann, das war gar nicht schlecht, wir haben dann einen Wein dechiffriert oder versucht zu dechiffrieren und auch den Champagner, es war gar nicht so schlecht. Also wir haben es zusammen ganz...
Brochet,
ja. Geschmeckt nach Brochet Brioche. Aber das macht schon Spaß.
Gut, dass du sagst. Thema, ich bin ja ein... ich trinke ja wirklich wenig. Das kommt voll falsch rüber. Das kannst du jetzt
trinkst,
wirklich sagen.
Nee, du trinkst fast nie was.
So, und mir ist das auch wichtig. Und ich halte auch die meisten Menschen für alkoholkrank in meinem Freundeskreis. Das sage ich denen auch immer. Wir wollen das hier nicht verherrlichen.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist... aber nochmal, ist ja unser Talk.
Ja, und gegen ab und zu sich mal ein Gläschen zu gönnen. Ich finde sogar, sowas ist ja sogar besser, weil... Also welcher Mensch übertreibt es jetzt zum Beispiel mit Champagner? Also das ist ja was man dann wirklich mal ganz bewusst macht. Und das ist ja auch nichts zum Reinschütten, sondern das ist ja wirklich was man dann dechiffriert. Machen beim Bier wahrscheinlich eher wenige. Wobei Bier auch spannend ist, geschmacklich. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber da müsste ich zum Beispiel Bier, da könnte ich dir gar, also da kann ich dir jetzt sagen, das schmeckt gut oder schlecht. Aber da jetzt so die Feinheiten, da wäre ich schlecht. Juckt mich auch irgendwie nicht. Also ich weiß ganz genau, wenn ich einen Schluck trinke, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Aber da jetzt die großen Feinheiten,
jetzt werden die Biersommeliere mich köpfen, aber ich glaube, Bier ist auch nicht so ein komplexes Getränk wie Wein.
Ja, es gibt natürlich schon sehr komplexe Biere, wenn man jetzt Richtung vielleicht dann so zum Beispiel in den belgischen Raum geht. Da gibt's schon sehr spannende Sachen, aber ich sage jetzt mal beim klassischen Hellen.
Ja.
Mein Gott.
Aber Wein ist einfach schon vom Grundprodukt, also die Traube.
Ja, ja.
Ist erstmal komplexer, glaube ich, vom Anbau als Hopfen und Malz, also kann ich mir vorstellen. So, dann die Lagerung und alles. Also Wein ist, glaube ich, schon das komplexere Getränk. Kann ich mir vorstellen.
Wobei, was ich auch spannend finde beim Bier, fällt mir irgendwie in den letzten Jahren immer mehr auf, wenn es wirklich vom Holzfass ist, vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn man Wein gern mag, vielleicht ist man da sensibler. Also so ein Bier vom Holzfass schmeckt halt auch tausendmal besser als jetzt so aus der Flasche oder halt, wenn es nicht vom Fass ist. Das ist schon ganz was anderes. Das ist dann schon, da schmeckst du das Fass auch so ein bisschen mit. Das ist dann schon eine andere Liga.
Ja, Bier bin ich raus. Ja,
aber ich glaube. Nee, das würdest du auch schmecken, mit Sicherheit. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ganz tolle Szene, hast du das gesehen, fand ich sehr inspirierend. Am Sonntag war es, glaube ich, oder Montag. Rafael Nadal wurde verabschiedet bei der French Open, hast du es gesehen? Und das war wirklich, also ich hätte fast selber heulen müssen. Also die Verabschiedung war schon toll. Und dann haben sie da das ganze Personal aufgefahren. Also ich weiß gar nicht, wer das alles war, aber ich Turniermanager. Und dann gibt's ja da Fahrer, das ist ja wahnsinnig komplex, so ein Tennisturnier. Da gibt's ja sehr viele Leute, die sich um sehr viele Sachen kümmern müssen. Und die standen dann da alle und er hat halt Rotz und Wasser geheult. Also er hat sich irgendwie gefreut und er hat gemerkt, er war richtig dankbar. Und dann kam ja noch das Highlight, dann kamen ja noch Murray, Djokovic und Federer. Und das war Wahnsinn, wenn man das gesehen hat, wie der 14 Mal, glaube ich, hat er die French Open allein gewonnen. Grand Slams 23, glaube ich. Djokovic hat, glaube ich, 25, oder? Und das waren ja Rivalen bis vor kurzem noch. Nadal hat ja letztes Jahr noch gespielt. Und die haben sich ja gegenseitig alles abverlangt, haben sich gegenseitig da die größten, sie haben alle viel erreicht, aber trotzdem in manchen Momenten die größten Träume zerstört und das Herz rausgerissen. Und trotzdem merkt man, dass sie irgendwie nicht nur großen Respekt haben, sondern dass sie sich auch gerne mögen. Wenn man sieht, wie die dann alle glücklich stehen, ganz toll. Und dann miteinander scherzen. Und eigentlich sind, also die haben ja, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Mal gegeneinander gespielt.
Ja.
Und das ist ganz toll, wenn man das sieht. Und er hat auch einen tollen Satz gesagt, er meint, ja, jetzt quasi, als er aufgehört hat, da hat man dann nochmal einen ganz anderen Blick, als wenn man halt spielt. Da hat man einfach gemerkt, so wie glücklich und dankbar der war. Das ist, ganz toll. Ganz, ganz toll.
Ja, es gibt ja diesen, manchmal, wenn ich Motivation brauche, dann gucke ich mir dieses eine Video an, das ist ein Kurzvideo. Ich weiß gar nicht, welcher Tennisspieler das ist. Die sind in den Katakomben, warten, dass sie rauskommen. Das ist so ein junger Spund. Kamera auf ihn und der Stadionsprecher aus Roland Garros, der hat ja Nadal quasi immer so introduced mit all den Erfolgen. Mhm. 2009, 2010, 2010. Und das, der, dann zählt er das 14, ich krieg Gänsehaut, ne? Und die, und das Publikum rastet schon aus und die Kamera geht dann in den Katakomben rum und dann steht da Nadal, wie er so hochspringt,
sein Knie hat sich.
Und dann so diese Kommentare, ja, da wusste er schon, ich habe verloren. Und er zählt halt diese 14 Titel auf, ne? Und das ganze Stadion. Ja, krass. Wirklich Gänsehaut. Das ist, ich glaube auch, und da ist kein Mensch vor geweiht, du hast es jetzt auch bei Luka Modric gesehen, als er verabschiedet wurde. Da gibt es diese Aufnahme jetzt aus dem Bus zum Stadion, wo er schon im Bus geweint hat, weil er dann erst gemerkt hat, obwohl man es schon vorher weiß.
Ja, jetzt ist
man
vorbei dann.
Man merkt, das klingt super abgedroschen, man merkt halt, wie schön eine Zeit war. Man kann es nicht genießen. Also, man, auch wenn man es will, im Nachhinein checkt man das erst.
Ja, ja.
Und ich glaube, total, ohne uns zu vergleichen mit den Großen des Sports, auf ganz, 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 ganz kleiner Ebene, ich glaube, wir werden auf diese Zeit genauso blicken.
Wahrscheinlich, ja.
Und trotzdem können wir es nicht ganz greifen.
Aber ich tue mich da sowieso schwer. Findest du das nicht schwer? Vielleicht können wir da auch mal drüber sprechen. Ich finde das total interessant. So, also den Moment genießen. Also ich finde schon, dass es gibt so, man versucht schon im Moment zu leben und man ist auch manchmal, zum Beispiel auch als wir neulich am Samstag im Restaurant waren, da ist man irgendwie glücklich. Aber ich finde trotzdem, dass manchmal noch auch bei Urlauben zum Beispiel, ich kann das manchmal gar nicht so verarbeiten, weil du stehst dann da und siehst es mit eigenen Augen und manchmal denke ich mir, du stehst, bist jetzt gerade hier in Japan, in Südafrika, siehst das und das ist toll, aber irgendwie manchmal kommt man gar nicht so klar darauf, dass man da gerade ist. Weißt du, was ich meine? Und manchmal ist es sogar im Nachhinein, so eine Erinnerung ist dann sogar noch schöner als der Moment selbst. Obwohl man in dem Moment sich ja denkt, wow, also man hetzt da ja nicht durch, sondern man denkt sich ja, aber manchmal kann man es in dem Moment gar nicht so verarbeiten. Ich weiß nicht, wie man das jetzt psychologisch oder wissenschaftlich erklären soll, aber man steht da, man findet es auch schön, aber manchmal, man kommt gar nicht so klar drauf. Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber weißt du, was ich meine? So,
total.
Also man weiß, dass es schön ist, aber man fühlt das Glück manchmal gar nicht so in dem Moment. Und man fühlt sich dann sogar schlecht, wenn man sich denkt, eigentlich müsste ich doch gerade viel glücklicher sein. Und oft hat man das dann aber auch so erst so, ich denke sehr oft so an immer wieder so an dann gewisse Urlaube und tolle Erlebnisse. Und das ist ja aber eigentlich noch viel schöner, weil das ist ja, wäre schlimm, wenn nur der Moment schön ist und danach denke ich mir, ja, habe ich es vergessen. Oder es ist eigentlich noch viel schöner, wenn man immer wieder dran denkt und jedes Mal denkt, ah, toll.
Vielleicht ist der Moment gar nicht so schön.
Ja, das kann auch sein. Das ist, ja, das kann sein.
Es gibt ja die, es gibt ja die rosige Vergangenheitsverzerrung. Das ist ja psychologisch erwiesen. Vielleicht ist es aber auch ganz schön, dass es das gibt.
Ja, ja. Sehr schön. Also French Open, ich glaube, wird langweilig. Alcaraz gegen Sinner wahrscheinlich. Na. Aber mal schauen. Zverev wird es wahrscheinlich nicht gewinnen.
Zu deutsch.
Zu deutsch. Weil der hat ja die russische Wutbürger, wie die Russen waren eigentlich immer. Rublev, kennst du noch, wie ist der? Mikhail Yushny, der hat sich immer einen Schläger gegen das Hirn gehauen. Rublev schlägt sich den mal auf.
Finale spielt er wie ein Russe.
Auf den Oberschenkel.
Und im Finale wird es dann deutsch.
Ja, das
da kommt der
Bayer Leverkusen
raus.
Da ist der Bayer Leverkusen. Ne?
Das ist wirklich der Bedenkenträger im Finale. Du merkst es richtig.
Ja. Ja.
Vielleicht
fehlen aber auch 10% Talent noch.
Das glaube ich nicht.
Natürlich hätte er einen gewinnen müssen.
Ein unfassbarer Tennisspieler, viel mehr erreicht, sportlich als wir. Alles gut. Und ich wünsche ihm wirklich, ich wünsche mir für Deutschland, wünsche ich mir einen Grand Slam.
Ja, er wird es schaffen. Irgendwann wird er das Glück haben, dass dann auch mal alles zusammenpasst.
Weil ich hätte auch mal wieder Bock, dass in Deutschland so ein sportlicher Ruck durchgeht. Irgendwie fehlt uns das so ein bisschen.
Ja, aber Nationalmannschaft hat ja zumindest, also da haben wir ja aufsteigenden Ast. Also ich hoffe mal auf die WM 2026.
Basketball wurde Weltmeister, da hast du es gemerkt. Gut, wir haben jetzt auch keine Kinder, deswegen merken wir das nicht so. Aber ich war zu jung, so in Zeiten Boris Becker, Jan Ulrich, wo so halt so ein Ruck durchs
Boris Becker bin ich auch viel zu jung.
Da hätte ich mal Bock drauf.
Ja, aber Fußball, jetzt ist doch bald, das ist jetzt noch nicht der Knaller, hier gegen Portugal. Ist das nicht so geil? Ich glaube, 4.6. schon. Ich glaube, nächste Woche schon. Gut, das wird uns jetzt alle nicht vom Hocker reißen, aber die Tendenz ist ja gut.
Ja.
Zuletzt gegen Italien. Die EM war, ja, da hat man gemerkt, da hat noch was, das war so wie bei Zverev, da hat man gemerkt, da fehlt halt was. Aber da kommt noch was. Man hat gemerkt, so, das ist jetzt noch, Bei Zverev ist ja langsam schon, also das Talent ist ja jetzt weit hinaus, jetzt kommt man dann schon langsam ins Alter, wo man sagt, jetzt habe ich vielleicht noch 2 Jahre und dann geht's eher schon wieder bergab, dann kommen noch mehr Jüngere nach, also da ist jetzt schon Druck auf dem Kessel. Bei der deutschen Nationalmannschaft finde ich, da merkt man, die sind jetzt gerade im Aufsteigen.
Also ich wünsche mir für Zverev, dass er sich selbst belohnt. Für diese Karriere.
Vor kurzem war doch Grand Prix in Monaco, da müssen wir ja auch mal hin. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das ganz, du warst auch noch nie in Monaco, oder? Nein. Also, das ist auch so, entweder, glaube ich, findet man das sehr, sehr toll oder sehr, sehr furchtbar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber sollte man sich auch mal anschauen. Aber da muss man ins Casino dann, sonst ist irgendwie.
Ich glaube, mir gefällt das nicht so.
Ich glaube es auch eher nicht, aber das habe ich bei LA auch gedacht.
Ja?
Ja, LA habe ich auch gedacht, boah, das gefällt mir bestimmt nicht. Bei Monaco wäre ich auch eher so,
Ich bin kein reicher Mann.
Ja. Mittelreich.
Ich bin ein armer Mann. Das ist Mittelschicht
wie Friedrich mit.
Ich bin ein armer Mann mit viel Geld.
Ja, bei uns, das kann man, das ist immer blöd, sowas zu sagen, weil bei uns passiert gerade echt viel, über das wir, viele Sachen, über die wir jetzt, wir würden gerne Lockerroom talken, aber ja, es ist auf jeden Fall gerade viel los. Aber es macht Spaß, es läuft gut.
Behaltet euch ein paar Geheimnisse bei. Das ist gut.
Ja, ist gut. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns auf euer Feedback, vor allem das Rätsel. Welcher Film war's? Kommende Woche löse ich's auf.
3, 2, 1, tschüss.
Ciao, Kakao.